Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Grad raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin die Hanna.
Und ich bin der Jörn, hallo. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch mit dabei.
Zum heutigen Weltfrauentag haben wir eine ganz besondere Folge für euch im Petto. Wir dürfen gleich zwei Gäste begrüßen, die uns aus Patagonien zugeschaltet sind. Eine von ihnen dürfte auch unseren treuen Grad raus HörerInnen bekannt sein.
Völlig richtig. Wir sprechen heute nämlich mit Caro Nord und Amelie Kühne über das Thema Frauen im Bergsport. Die beiden sind Profi-Bergsteigerinnen und Skipper-Athletinnen und haben ja doch schon zahlreiche Gipfel in quasi allen Teilen der Welt erklommen.
Vorweg möchten wir betonen, dass wir in der Folge die Meinungen und persönlichen Empfindungen von uns Hosts und unseren beiden Gästen hören werden. Wir erheben dabei keinen Anspruch auf die vollständige Abbildung des Themas, da es schlicht zu groß und facettenreich ist. Zum Weltfrauentag möchten wir vor allem unsere Hörerinnen ermutigen, im Bergsport durchzustarten oder neue Ziele anzugehen.
Ganz genau. Und daher ein freundliches Hallo über den Atlantik an Caro und Amelie. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Caro und Amelie, könnt ihr euch unseren HörerInnen kurz in 2, 3 Sätzen vorstellen?
Ich bin Caro Nord, bin Bergführerin und Profi-Alpinistin und das schon seit einer Weile und deswegen vielleicht auch einigen bekannt. Ich wohne das halbe Jahr in Patagonien und das andere halbe Jahr in der Schweiz und mache meine eigenen Expeditionen und gleichzeitig gehe aber auch extrem gern mit anderen Leuten zu Berg und gebe mein Wissen weiter und das mache ich dann an meiner Bergführertätigkeit. Und so kann ich so ein bisschen meine Leidenschaft auch an andere weitervermitteln.
Genau, und ich bin die Amelie, 22 Jahre alt. Ich bin gerade Lehramtsstudentin in Innsbruck und habe eigentlich schon ganz früh angefangen mit Klettern und Bergsteigen. Bin dann später mit 12 Jahren so zum Wettkampfklettern gekommen, habe das nach dem Abitur dann aber komplett aufgehört und bin wieder viel mehr in die Berge gegangen, bin dann ins Frauenexpeditionsteam gekommen und jetzt einfach seitdem nur noch in den Bergen unterwegs.
Und das ist vielleicht auch das, was uns so ein bisschen vereint, weil wir sind doch schon zwei verschiedene Generationen, aber ich war Mitglied im ersten Frauenexpeditionskader vom DRV. Und die Amelie jetzt gerade im letzten Frauenexpeditionskader. Und jetzt sitzen wir hier zusammen in El Chalten in Patagonien und die Amelie ist gerade vom Cerro Torre wiedergekommen und ich vom Fitzroy. Von daher,
genau. Wow, verrückt. Ihr seid auf jeden Fall zwei super spannende Frauen und ich freue mich noch ganz viel in der Folge über euch zu erfahren und über eure Erfahrungen. Amelie, du hast gerade schon angefangen, dass du sehr früh schon in die Berge gegangen bist. Was hat dich denn inspiriert dazu, mit dem Bergsport anzufangen?
Also mich hat vor allem das Abenteuer fasziniert. Man ist die ganze Zeit draußen in der Natur mit einer richtig coolen Gruppe unterwegs, mit Leuten, man hat Spaß und steigt einfach so ins Unbekannte ein und probiert das zu entdecken. Und das haben mir eigentlich meine Eltern oder meine Großeltern schon näher gebracht. Und das inspiriert mich, ja.
Caro, wie war das bei dir?
Ich bin in der Schweiz geboren und dort meine ersten Jahre aufgewachsen. Und das ist irgendwie ganz normal, dass man gleich am Anfang auf die Ski gestellt wird und sozusagen in die Berge geht. Und ich habe mit meinen Eltern immer so Hüttentouren von Hütte zu Hütte gemacht. Und sie haben gemerkt, dass die technischen Passagen genau das sind, was mir am meisten Spaß macht. Und dann haben sie mich in eine Jugendgruppe vom DRV gesteckt. Und ich habe dann angefangen, im DRV Darmstadt zu klettern. Und so mit 10 war das immer so, dass wir ein Wochenende pro Monat rausgefahren sind und draußen irgendwo klettern waren und in Höhlen geschlafen haben. Und wenn man in dem Alter ist, sind es so die ersten Wochenenden ohne die Eltern und es ist alles voll Abenteuer. Und ich glaube, mir ist auch so dieser Abenteuerspirit beim Klettern und in die Berge gehen voll geblieben.
Jetzt sind wir beim Bergsport oder beim Bergsteigen ja eigentlich in einem sehr männerdominierten Sport und da soll es ja heute auch ein bisschen drum gehen. Hattet ihr denn bestimmte Vorbilder, Mentorinnen, die euch inspiriert haben, das noch weiter zu treiben und tatsächlich ja in eurem Fall auch so ein bisschen auf die Spitze zu treiben?
Also ich glaube, wer uns beide gementort hat, ist ganz klar die Dörte Pietrum. Das ist diejenige, die den Expeditionskader, seit es den Frauenexpeditionskader gibt, leitet und die uns da auch so die Türen in die Welt geöffnet hat. Also mir hat die Dörte damals die Türen nach Patagonien ganz klar geöffnet, weil sie mich einfach gecoacht hat, als ich das erste Mal hergekommen bin. Ich war auch das erste Mal 21 Jahre alt, als ich hergekommen bin. Und wir sind damals auch auf dem Fitzroy gestanden und haben auch einen Versuch am Cerro-Tirol gemacht. Und ohne das Coaching und so von der Dörte hätte das nicht geklappt. Und ich glaube, sie ist dann eine ganz prägende Figur gewesen in dieser Ausbildung, die ich vom DRV bekommen habe.
Mir geht's da genauso. Ich denke, ohne die Dörte würden wir nicht hier stehen. Und sie war wie so ein, oder das Expert-Team war wie so ein Sprungbrett in die Welt, dass man selber Expeditionen machen kann und selber sich traut, auf Touren zu gehen. Und genau.
Das ist schön, dass sich das auch verbindet oder eine Person in dem Fall euch da irgendwie verbindet und euch, wie ihr sagt, die Tore zur Welt geöffnet hat, weil es ja wirklich nicht irgendwie alltäglich ist, jetzt auch irgendwie aus Innsbruck oder aus der Schweiz zu sagen, Patagonia steht mir offen. Habt ihr oder welche Herausforderungen habt ihr auf dem Weg, bis ihr jetzt quasi da seid, wo ihr seid, gemeistert? Und gab es da Herausforderungen, die euch als Frau eher betroffen haben, als wenn ihr einfach ein männlicher Athlet wärt?
Also ich glaube, es gibt immer Herausforderungen bei all dem, was man macht. Und vor allem, wenn man in die Berge geht und vor allem, wenn man das Abenteuer sucht, so wie wir. Weil es gibt einfach immer wieder Situationen, wo du in dem Moment entscheiden musst, was machst du jetzt? Und die Entscheidung muss halt so geschehen, dass es sicher ist, also dass du sicher vom Berg wieder runterkommst. Und ja, das sind einfach Entscheidungen, die triffst du genau in dem Moment und die müssen richtig sein, damit du nicht später in Probleme dich verrennst. Und ich glaube, mit der Erfahrung kann man diese Entscheidungen immer besser treffen, aber es bleibt immer noch schwierig und manche Entscheidungen weiß man nie, ob es die richtige war, so unter dem Motto, weil du kriegst halt nicht direkt Antwort darauf. Aber ich sage immer, wenn du dich nicht verletzt hast, wenn du zurückgekommen bist, war es immer die richtige Entscheidung. Und manchmal kostet das halt auch einen Gipfel, aber ist nicht dramatisch, weil der Gipfel bleibt da und man kann das immer wieder versuchen. Und ich glaube, es gibt als Frauen schon noch größere Herausforderungen auch, weil von außen das doch immer noch eine Männerdomäne ist und viele Männer da sind. Und zum Beispiel, wenn eine Seilschaft aus Frauen und Männern ist, ist bei den Leuten im Kopf immer ganz oft so, boah, sicherlich steigen die Jungs da alles vor, sicherlich machen die Jungs die schweren Längen. Mhm. Und wir kommen jetzt gerade beide von Touren zurück, wo es umgekehrt ist. Also das und ich glaube, mein Wunsch ist so ein bisschen, dass das aus den Köpfen verschwindet und egal, ob es eine Frauenseilschaft ist oder eine gemischte Seilschaft, wir genauso ernst genommen werden und als genauso Seilschaftsmitglied wie die Jungs auch. Weil kann auch sein, dass die Frau alles vorsteigt. Das muss nicht sein, nur weil es eine gemischte Seilschaft ist, dass die Jungs die schweren Längen machen.
Voll. Wie ist es denn gerade bei euch? Also ich meine, ihr seid in Patagonien, ihr seid im Mittelpunkt der krassen Berge. Wie ist denn die Gewichtung? Wie viele Frauen sind da, die gerade gehen und wie viele Männer sind da?
Ich habe das Gefühl, dass ja echt schon viele Frauen unterwegs sind, ganz viele Frauenteams und das finde ich richtig cool zu sehen und wir erreichen auch richtig viel in den Teams und ist einfach schön zu sehen, dass immer mehr Frauen hier unterwegs sind.
Das ist cool. Das ist sehr cool. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, weil ja gerade auch viel so im Bergsport um Außenwirkung auch geht und wir alle leben in einer Welt von Social Media. Habt ihr das Gefühl, es ist für euch als Frauen irgendwie schwieriger, mediale Aufmerksamkeit für eure Projekte zu bekommen als männliche Kollegen oder sagt ihr, das ist eigentlich eher gleich?
Ich glaube, dass es momentan einfacher ist, wenn man eine Frau ist, weil genau gerade eben die sozusagen dieses Aufmerksamkeit auf die Frauen gerichtet ist, weil wir alle wissen, dass es eine Männerdomäne ist, dass es traditionell männergeprägt ist und momentan die mediale Aufmerksamkeit den Frauen die Chance gibt, da ihren Platz zu finden und das sozusagen mehr auf ein gleichwertiges Niveau bringen will. Von daher glaube ich, dass du gerade als starke Alpinistin eher mehr Chancen hast und mehr aufmerksam kriegst als ein Mann.
Was ja wirklich gut ist. Haben wir uns ja auch verdient, oder? Oder ihr? Amelie, glaubst du, dass du, oder was sind so deine Stärken im Bergsport? Wo glaubst du, ist da deine größte Wo bist du am besten drin?
Ich glaube, dass es die Motivation ist, weil Motivation macht ganz viel aus. Wenn man Spaß hat an dem, was man macht und richtig dahinter steht, dann kann man so viel erreichen. Und wenn man das dann noch mit Durchhaltevermögen und verbindet, dann ist es einfach so, man geht in die Berge, ist motiviert, kann stundenlang irgendwie klettern, unterwegs sein, hat Spaß dabei. Das braucht's einfach.
Cool. Glaubt ihr, dass da auch, also welche Rolle spielt da eine mentale Stärke für euch?
Nee, also die mentale Stärke spielt eine riesige Rolle. Ich sag immer, ob es läuft oder nicht, entscheidet eigentlich der Kopf. Weil also beim Bergsteigen zählt nicht nur, wie viel Kraft man hat, wer am meisten Klimmzüge schaffen kann, es zählt vielmehr die mentale Stärke. Und ja, wenn... Ja.
Ja, das kann man auch einfach so stehen lassen. Ich glaube das nämlich auch. Das ist ja wie in jedem anderen Sport auch, wenn du... Manchmal gibt's morgen, da weißt du genau, heute geht irgendwie gar nichts und dann kannst du dich aber irgendwie hoffentlich motivieren oder du lässt es halt einfach bleiben. Es gibt einfach so Tage, wo der Kopf auch zu ist, was auch total okay ist.
Ja, das muss man echt dazu sagen, dass es echt viele Tage gibt, wo die mentale Stärke vielleicht nicht so stark ist wie normal und da darf man sich auch überhaupt nicht unterbringen lassen und einfach das akzeptieren und weitermachen und beim nächsten Mal klappt es dann wieder besser. Und es kommt ganz darauf an, ob man jetzt vielleicht gerade Stress daheim hat, ob man viel im Kopf hat oder ob man einfach im Urlaub ist und wirklich nur das Bergsteigen im Kopf hat. Ich finde, da läuft es einfach viel besser alles nochmal.
Voll. Und also es ist ja auch gerade immer mehr irgendwie im Gespräch, dass gerade so Trainingspläne und sowas auch nach einem Zyklus der Frau einfach ausgerichtet werden. Und ich glaube, dass tatsächlich das auch super viel damit zusammenhängt, wie man, in welcher Phase des Zyklus man einfach ist, wie man gerade drauf ist.
Ja.
Und das ist total schön, dass das langsam einfach ankommt, dass man auch einen Trainingsplan etc. danach ausrichten kann.
Ja, ich glaube ganz viel, so das Thema Angst und so, das hat ganz viel mit dem Zyklus zu tun. Also wie stark man sich sozusagen im Kopf fühlt, das hat ganz viel mit dem Zyklus zu tun. Und da gibt es auch im Kletter- und Bergsport immer mehr Studien dazu. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch eine voll geniale Voraussetzung, um sozusagen Frauen eine bessere Trainingsgrundlage zu geben, dass es da mehr rein investiert, die Frau, dass die anders ist als der Mann. Weil ich glaube, wir sind einfach anders, aber ohne Werten zu sagen, dass einer stärker oder schlechter oder besser ist. Es ist einfach anders, wie wir zu Berg gehen.
Ja. Kannst du das noch ein bisschen definieren vielleicht, wo du sagst, das ist so einer der Unterschiede, der dir jetzt in den letzten Jahren aufgefallen ist?
Ich glaube, für mich ist ein großer Unterschied, was ich ganz viel selber erlebt habe, ist, dass in Frauenseilschaften auf eine andere Art und Weise kommuniziert wird. Also wir sprechen viel mehr über unsere Entscheidungen, wir sprechen über unsere Ängste, wir vertrauen uns das an und sind da offener. Und ich habe so das Gefühl, das ist halt auch voll gesund, um sich nicht in so eine Risikosituation reinzuschaukeln, wo man sich gegenseitig beweisen muss. Und ich habe das Gefühl, diese Tendenz, die gibt's natürlich auch mit manchen Charakteren, Frauencharakteren. Es hat natürlich ganz viel mit dem eigenen Charakter zu tun, aber ich habe tendenziell den Eindruck, dass in Frauengesellschaften, dass man sich so ein bisschen mehr da umeinander kümmert und wenn es einem schlecht geht, denjenigen versucht mitzuziehen und aber auch das mitteilt.
Ja. Ja, ich glaube, es ist super wichtig, dass wir hier auch einfach nochmal klarstellen, dass wir zwar weibliche und männliche Attribute irgendwie zuordnen, aber das natürlich eine super individuelle Sache ist. Und wir jetzt nicht verallgemeinern wollen, dass in Männerseilschaften oder Männer generell nicht über Gefühle reden können, sondern das ist einfach natürlich ein erlerntes Attribut irgendwie, was wir halt eher weiblichen Menschen zuordnen. So. Genau.
Ihr zwei, welche Tipps habt ihr denn für Frauen, die gerade erst mit dem Bergsport anfangen, sich auch ein bisschen professionalisieren möchten oder auch ihr Level steigen möchten? Muss man denn schon von klein auf am Berg gewesen sein oder kann man da auch quer einsteigen?
Also es muss nicht von klein auf praktiziert werden, weil es einfach so viel mit Motivation zu tun hat und jeder kann irgendwie anfangen und sich dann langsam steigern.
Ich glaube, super wichtig ist auch einfach Spaß daran zu haben, oder? Das meinst du auch ein bisschen mit Motivation, oder?
Ja. Und ich glaube, mein Tipp wäre auch so ein bisschen, das Bergsteigen hat ganz extrem viel mit Erfahrung zu tun. Also mit Einschätzen von Bedingungen, mit Entscheidungen treffen. Und das ist was, das kommt mit Erfahrung. Und mein Tipp an alle ist immer, lasst euch die Zeit, einen Schritt nach dem anderen zu machen und wollt nicht gleich das machen, zum Beispiel, was wir hier machen. Weil wir sind beide schon, ich mache das schon seit 20 Jahren und die Amelie macht das auch schon richtig lang. Und wir haben einfach so viel gemacht vorher, leichtere Sachen und uns einen ganz großen Rucksack angehäuft an Erfahrung, um dann so anspruchsvolles Zeug zu machen, wie wir jetzt machen. Und das Gefährlichste ist, glaube ich, gleich knallhart irgendwelche anspruchsvollen Sachen zu machen und gleich knallhart da irgendwie ins Profi-Sein einsteigen zu wollen. Ich bin auch nicht direkt Profi geworden. Für mich war das ein jahrelanger Prozess und ich glaube, es ist ganz wichtig, diesen Prozess zu machen. Und das ist so ein bisschen mein Tipp an alle.
Und ich glaube, der Prozess einem vereinfacht, wenn man mit Leuten unterwegs hat, mit denen man sich richtig gut versteht, mit denen man eine richtige Gaudi in den Bergen haben kann.
Habt ihr da vielleicht noch einen Tipp, wie man sich connectet oder wie habt ihr da irgendwie, kennt ihr irgendwas, dass man als, also ist ja jetzt auch geschlechterneutral, aber ich kenne das von mir, zum Beispiel vom Fahrradfahren. Ich habe super viele Schritte gemacht, als ich angefangen habe, mit anderen Frauen zu fahren und nicht immer nur den Jungs hinterher zu jagen, sondern einfach auch mal Erfolgserlebnisse zu haben und zu sagen, okay, ich bin gar nicht die Schlechteste, so, ich kann ja schon irgendwie was. Und dann, wie ihr schon gesagt habt, diese Kommunikation, dieses gegenseitig helfen, war für mich halt in der Frauen-Community irgendwie ganz anders als mit männlichen Sportpartnern. Habt ihr da irgendwie Tipps, wie man sowas machen könnte oder kennt ihr da irgendwas?
Ich glaube, da geht es uns beiden wahrscheinlich gleich. Wir sind so ein bisschen da drin aufgewachsen und dann kriegst du so ziemlich natürlich deine Leute um dich rum. Und für mich fragen immer ganz viele Leute, aber wie machst du das denn, dass du mit anderen Frauen in die Berge gehst? Und für mich war das irgendwie mal voll natürlich. Also ich habe immer voll viele Freundinnen gehabt, mit denen ich das mache. Aber ich verstehe auch, dass das für manche Leute schwieriger ist. Und ich glaube, dass dann es sehr gut ist, sich so versuchen zu connecten. Also es gibt einerseits für junge Frauen und Mädels Förderprogramme von den verschiedenen Alpenvereinen, also sei es der DAV, sei es der SHC. Das sind einerseits natürlich diese Expeditionsteams, aber da brauchst du schon ein relativ gutes Niveau und Erfahrung, um da reinzukommen. Aber auch darunter gibt's ja Camps und es gibt auch immer Camps von Frauen. Mhm. Es gibt auch von Bergschulen immer speziell für Frauen ausgeschriebene Angebote. Und ich glaube, dass das voll gut ist, weil ich glaube, dass Frauen unter Frauen einfach anders sind, als wenn man in gemischten Teams unterwegs ist. Und deswegen würde ich da auch jeden einfach für ermutigen, sich darauf einzulassen und zu sagen, hey, cool, ich probiere das mal mit einer Frauengruppe aus. Und ich glaube, es ist gut, das sozusagen nicht exklusiv zu sagen, also das ist das Beste und man muss nur das machen. Aber ich glaube, dass das ein geniales Lernklima schaffen kann und die Offenheit, auch Fragen zu stellen. Ich meine, zum Beispiel am Berg, wie pinkelt man als Frau am Berg? Das kannst du einen Bergführer schon fragen, aber das, was der dir erzählt, hat er vielleicht mal irgendwo gehört. Aber wenn ich dir das erzähle, dann ist das, weil ich das schon seit 10 Jahren so mache, so ungefähr. Und das sind einfach so Sachen, ich glaube, da macht es voll viel Sinn, sowas zu machen.
Ja, tatsächlich vom Expert-Kader für die Frauen bin ich tatsächlich noch nie in einer Frauenseilschaft geklettert und mir hat das Frauenteam dann wirklich geholfen, mich mit mehr Frauen zu connecten und ja, bei denen zu klettern.
Das ist gut. Ja, ich glaube auch, dass da einfach in den letzten Jahren wirklich schon extrem viel passiert ist. Und dass man trotzdem immer mal wieder darauf hinweisen muss, dass es einfach auch oft noch ein strukturelles Problem ist und einfach ein Ungleichverhältnis. Also ich meine, wenn man jetzt auch BergführerInnen sich anschaut, wie viele sind davon weiblich? Marginal wenig Prozent, oder? Also da ist auf jeden Fall noch was zu erledigen und was zu tun. Und ich glaube, dass es da ganz arg hilft, wenn so zwei tolle Frauen wie ihr seid irgendwie inspirieren können auch. Und deshalb tatsächlich nochmal die Frage, ob ihr nicht irgendwie noch Erfahrungen oder Geschichten habt, die ihr jetzt mit unseren Hörerinnen speziell irgendwie teilen wollt, um sie irgendwie zu ermutigen.
Also es ist tatsächlich so, Bergführerinnen, weibliche Bergführerinnen, das sind so 1-2%, je nach Land. Also es ist wirklich echt wenig. Und ich glaube, das kommt ganz viel daher, dass die Frauen sich auch Limits setzen, weil das traditionell so männlich geprägt ist, dass du als Frau dich erst anmeldest in so einer Bergführerausbildung, wenn du eigentlich schon ein Niveau hast, was viel drüber ist, während die männlichen Kollegen sich oft anmelden und das einfach probieren. Aber dadurch, dass wir wissen, wir müssen so beweisen, dass wir das auch können, melden wir uns erst später an. Und ich kann mich da auch nur mit einnehmen. Und da würde ich alle anderen zu ermutigen, hey, ihr müsst nicht mehr leisten als die Männer, ihr könnt es auch einfach probieren. Und ich glaube, so diese Barrieren, die viele Frauen haben, das sind eigentlich sozusagen erfundene Barrieren oder von der Gesellschaft gesetzte Barrieren, aber die wir eigentlich gar nicht mehr brauchen, sondern hey, der Berg weiß nicht, ob du eine Frau oder ein Mann bist. Du hast genau die gleichen Chancen und ich glaube, das ist voll wichtig, sich das einfach immer wieder zu sagen und einfach seine eigenen Ziele zu verfolgen, ohne irgendwie sich einschränken zu lassen.
Voll. Und ich glaube, das ist tatsächlich wirklich auch eins unserer größten Probleme, wo wir nur jeder bei sich einfach anfangen kann, dass wir Frauen uns immer generell unterschätzen, dass egal in welcher Sportart, wenn du einen Kurs machst, Frauen sich immer im eher niedrigen Level einkategorisieren, während Männer sich immer höher einkategorisieren. Und das ist halt was wir strukturell erlernt haben. Und ich hoffe, dass wir das einfach irgendwann aufbrechen und sagen, nee, wir können das genauso gut. Ja.
Ja, ich glaube auch. Und ich meine, es gibt ganz viele Geschichten zu erzählen, glaube ich. Wir haben beide ganz viele Erlebnisse, wo wir mit Frauen in den Bergen unterwegs waren und wo das einfach genial war. Und ich meine, wir haben uns darüber zum Beispiel schon unterhalten. Ich bin mit 8 Frauen nach Grönland gesegelt und wir haben dann Big Wall erst begangen und sind zurückgesegelt. Und es gibt auch kaum Männerteams, die das gemacht haben. Also und deswegen, das war voll genial und wir waren so eine gute Crew, dass wir jetzt immer noch unseren WhatsApp-Chat haben und uns ständig schreiben und immer noch voll enge zusammen sind. Und das war einfach der Hammer. Und ich habe so eine Segelexpedition vorher schon mal mit einem gemischten Team gemacht und das ist überhaupt nicht so gut gelaufen. Und so auf dem engen Boot, das war überhaupt nicht gut. Also da war ich die einzige Frau. Und mit den Mädels, das war einfach der Hammer. Und wir haben einfach voll viel Spaß gehabt und sauharte Bedingungen und haben das aber trotzdem geschafft. Und ich glaube, dass Frauen ein extrem großes Durchhaltevermögen haben und dass Frauen viel schmerzunempfindlicher sind und viel weniger eben sich beschweren, sondern dass Frauen extrem beißen können. Und was vielleicht auch daher kommt, eben wie du schon sagst, von dem Zyklus. Keine Ahnung, wir haben einmal im Monat diese blöden Tage, wo wir Schmerzen haben und leiden müssen und trotzdem muss der Alltag gehen. Und manchmal denke ich mir, oh Mann, jetzt muss ich da irgendwie führen an einem 4000er oder so und mir geht's eigentlich voll schlecht, aber der Alltag muss halt passen, weil genau, das ist halt unser Frauenproblem, aber die Welt ist da nicht drauf, nicht eingestellt und du musst trotzdem funktionieren. Ja. Und ich glaube, dass deswegen Frauen oft viel resistenter sind.
Ja, voll. Ich find's super spannend, was du gerade gesagt hast, dass du die einzige Frau bei der anderen Expedition warst. Das ist ja auch so ein Phänomen von, es gibt immer diese eine krasse Frau. Und deswegen finde ich das wahnsinnig schön und wichtig, was ihr macht und sagt, oder was du machst und sagst, nee, ich gehe jetzt aber mit 7 anderen Frauen da los und ich gehe in der Frauenseilschaft los, weil ich eben nicht die eine bin, sondern weil diese Momente zu teilen und diese Experience zu teilen mit anderen Frauen halt einfach super wertvoll ist. Und es ist einfach so, Frauen ziehen Frauen. Und deswegen ist es super wichtig, dass es da einfach Vorbilder gibt, die das genauso umsetzen und nicht auf ihrem ich bin die eine Schema beruhen so. Ja.
Na, ich glaube, das ist voll gut, wenn man als Mädels gemeinsam unterwegs ist. Und ich finde es eigentlich gar nicht gesund, wenn du so immer die einzige Frau bist und sozusagen das fast so verheldet wird. Also dass du so der Held bist als die einzige Frau. Weil wir sind alle ganz normale Menschen und Bergsteiger sind ganz normale Menschen und dieses Heldentum ist meiner Meinung nach vollkommen veraltet. Und dann so die einzige Frau da immer herauszuheben, ist meiner Meinung nach überhaupt nicht das, wo wir hinstreben wollen, sondern wir wollen einfach sein wie alle. Also ich glaube, Ziel ist, dass es irgendwann nicht mehr heißt Frau der Mann, sondern es heißt einfach derjenige, der da zu Berg geht und das jetzt nicht, weil es eine Gesellschaft ist mit Frauen, das anders gesehen wird als eine Gesellschaft mit Männern, als eine gemischte Gesellschaft. Das ist, also mein Traum ist, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass das einfach alles gleich ist, dass wir alle Menschen sind und das ganz egal ist und wir einfach mit Freunden in die Berge gehen. Weil ich glaube, das ist das so für uns beide auch die Quintessenz. Man muss mit Freunden in die Berge gehen. Und ja, welches Geschlecht die im Endeffekt haben, ist egal. Und ob dann die Frau die schweren Seillängen vorsteigt oder der Mann, ist auch egal. Und aber ich weiß ganz klar, dass meine ersten Jahre, wo ich noch nicht so einen Platz in der Alpinszene hatte, bin ich immer mit Frauen die schweren Touren gegangen, weil ich gedacht habe, dann können sie mir wenigstens im Nachhinein nicht sagen, ah, die schweren Seillängen hat sich ja der Mann vorgestiegen. Weil,
ach krass.
In dem Moment habe ich einfach gemerkt, als ich jung war, boah, ich muss mir da irgendwie meinen Platz machen und ich will nicht, dass die mir das danach nachsagen. Und dann habe ich halt die ganzen Wände mit Frauen geklettert. Ja. Und mittlerweile habe ich nicht mehr das Bedürfnis und ich glaube, das ist auch ein Prozess vom eben älter werden, Erfahrungen sammeln.
Ja.
Für mich ist einfach wichtig, dass ich mit Freunden unterwegs bin. Also ich glaube, du kannst am Berg nur erfolgreich sein, wenn du mit einem funktionierenden Team unterwegs bist. Und da kann jeder noch so stark sein und ein Einzelkämpfer, das funktioniert nicht. Du musst einfach ein funktionierendes Team sein.
Ja. Amelie, jetzt bist du ja, du hast vorhin gesagt, du bist 22, was ja wirklich noch extrem jung ist für so eine erfahrene Bergsteigerin im Prinzip ja schon. Hast du das Gefühl, dass deine Generation irgendwie da noch ein bisschen besser drin wird in Gleichstellung, als es jetzt irgendwie früher war?
Also es wird uns auf jeden Fall schon viel mehr anvertraut. Also ich denke, es wird immer weniger, dass man das nur gesagt wird, dass die Männer vorsteigen oder so. Und ich denke, da gibt es schon einen langsamen Wechsel von
eine Veränderung.
Ich glaube, wir haben vorher ja auch von diesen Expeditionsteams geredet und zum Beispiel, als ich damals in im ersten Frauenkader war, da waren wir, glaube ich, 10 Frauen auf der Sichtung und das war schon der Wahnsinn. Und ich war jetzt bei der Amelie als Bergführerin auf ihrer Sichtung dabei und da haben wir, glaube ich, 20 eingeladen, aber fast das Doppelte an Anmeldungen. Und da sieht man ja schon, wie das in 10 Jahren voll geboomt hat und sich voll etabliert. Und das ist ja eigentlich so genial. Also das hätte ich nie gedacht, aber das finde ich voll cool. Und da würde ich auch nochmal vielleicht sagen, an alle sich zu motivieren, sich da zu bewerben. Weil ich höre immer wieder Leute, die sich dann doch nicht getraut haben, sich bei sowas zu bewerben. Und da kann sich aber einfach jeder bewerben. Und ob ihr dann im Endeffekt ausgewählt werdet oder nicht, ist, glaube ich, natürlich ist das eine große Chance. Aber einfach sich nur bei sowas zu bewerben und dadurch auch andere Frauen kennenzulernen, ist schon eine wahnsinnige Chance. Weil ich glaube, du hast wahrscheinlich immer noch auch von den Mädels mit den Mädels was zu tun, die auf der Sichtung waren, obwohl sie die dann nicht im Kader gekommen sind, oder?
Ja, voll. Wir sind alle noch voll gut connected und machen noch Touren zusammen und ja.
Cool. Das ist super cool.
Ja, vielleicht ist es ganz lustig, weil diese ganzen Expeditionskader-Mitglieder sich eigentlich dann von verschiedenen Jahrzehnten hier in Patagonien wieder treffen. Also das passiert ganz oft. Die Amelie ist jetzt der aktuelle Kader. Ich war vor 10 Jahren im Kader. Die Laura Tiefenthaler ist hier, die ist in dem Kader dazwischen drin gewesen. Die Raffaela war hier. Es sind Mädels hier, die in dem französischen Kader waren. Wir sind mittlerweile einige von denen, die in den Kader waren, die selber die Kader weiterleiten. Und Patagonien ist halt so ein Hotspot, wenn im Winter in Europa eigentlich klettermäßig nicht so viel geht, wo halt die Leute hinkommen. Und es ist schon spannend, wie man sieht, wie diese Kader eigentlich so eine coole Voraussetzung geben und die Tür öffnen, dass sich die Leute trauen, in so wilde Berge wie hier zu kommen.
Mhm, definitiv. Und ich meine, ihr wart ja jetzt auch in den Bergen unterwegs. Amelie, du bist erst kurz vor der Aufnahme quasi zurückgekommen. Was hast du denn gemacht die letzten 6 Tage?
Wir hatten ein richtig gutes Wetterfenster und sind letzte Woche zum Cerro Torre aufgezogen. Und man läuft da erstmal ziemlich lang in das Tal rein. Also wir sind 2x8 Stunden sind wir zum Cerro Torre gelaufen, haben dann 3x letztendlich in der Wand übernachtet und hatten dann schlussendlich kurz vorm Gipfel wirklich mit schlechten Conditions zu kämpfen. Wir hatten einen Whiteout und das Wetter wurde ziemlich schlecht und dann mussten wir echt eine Länge vom Gipfel haben wir die Entscheidung getroffen, dann umzudrehen mit 2 anderen Seilschaften, mit denen wir unterwegs waren. Und da werden wir wieder bei den Herausforderungen, denke ich, von denen wir vorhin schon geredet haben, dieses Umdrehen, wenn man so nah am Ziel ist, wenn man wirklich eine Seillänge also man ist 7 Tage unterwegs in den Bergen und einfach eine Seillänge fehlt zum Gipfel und das klappt nicht. Und Genau, dann sind wir wieder abgeseilt und waren natürlich erstmal so voll traurig. Aber jetzt letztendlich, wir sind gestern dann 17 Stunden durch die Nacht eigentlich zurückgelaufen, sind heute Morgen angekommen und hatten da ziemlich viel Zeit zum Nachdenken und sind aber jetzt wirklich auf einen Nenner gekommen. Wir sind mega glücklich, was wir erleben durften, das Abenteuer, das wir da mitgemacht haben. Und es ist einfach das Wichtigste in den Bergen, dass alle gesund wiederkommen, egal ob man jetzt auf einem Gipfel war oder nicht. Es ist völlig egal, weil das Wichtigste ist, dass wir alle glücklich und gesund wieder unten sind.
Definitiv.
Ja, das ist vielleicht ganz spannend, weil ich habe den Cerro Torre 2015 geklettert und meinen ersten Versuch 2013 gemacht und mir ging es damals genau gleich. Wir sind zwei Seillängen unter dem Gipfel umgedreht. Und das hat mich schon frustriert so ein bisschen. Das hat schon an mir genagt. Und ich glaube, das kann man auch offen sagen, weil das ist einfach so, wenn man Ziele hat und die nicht erreicht, dann ist das manchmal auch hart. Und vor allem in Patagonien ist das hart. Mhm. Es gibt hier so verdammt wenig gutes Wetter und dann warst du so nah und dann hat es nicht geklappt. Aber ja, der Berg ist noch da und die Chance gibt es wieder. Und bei mir war es so, ich war das Jahr drauf wieder da und hatte überhaupt kein einziges Wetterfenster, um es nur zu probieren. Das Wetter war viel zu schlecht und habe es dann zwei Jahre später mit der Christina Huber geklettert und war dann im Endeffekt saufroh, dass ich die Chance gehabt habe, nochmal da zu klettern, weil es voll genial war. Das ist so der Hammer. Das ist so eine Landschaft, die gibt es sonst nirgendwo oder die habe ich sonst nirgendwo gefunden. Mhm. Und im Endeffekt, so das, was dann eigentlich so mich erst geärgert hat, da war ich dann im Nachhinein froh drum, weil ich bin nochmal dahin und damals waren wir ganz alleine dort. Es hat voll gute Bedingungen gehabt. Wir sind über den Wolken geklettert. Das war voll magisch. Und ja, ich glaube, das ist so. Und ich glaube, was man im Bergsport immer machen sollte, ist nicht immer nur über Erfolgsgeschichten reden, weil es gibt ganz, ganz viele Geschichten, wo wir umdrehen. Und das ist ja auch kein Misserfolg, sondern das ist, wie die Amel sie sagt, Erfolg, weil wir kommen gut runter und wir sind wieder da. Aber manchmal scheint es, glaube ich, so über Social Media und was auch immer so, dass wir eigentlich immer alle erfolgreich sind. Das stimmt überhaupt nicht. Ich glaube, wir drehen viel mehr um, dass wir wirklich erfolgreich sind. Und das gehört genauso dazu. Und deswegen ist, glaube ich, so diese Botschaft von uns, der Weg ist das Ziel und das Allerwichtigste. Und deswegen suchen wir uns ja auch interessante Routen aus, die uns fordern. Ja. Und damit ist es aber natürlich schwieriger, halt einen Gipfel 100% sicher zu sein, dass man da hinkommt. Aber wir haben halt unsere Herausforderungen auf dem Weg.
Ja, und ich glaube, du hast vorhin ja was total Schönes gesagt, dass man mit Freunden in die Berge gehen sollte. Und ich glaube, dass da das Thema dann auch Gemeinschaft und Teilen super wichtig ist. Also, dass du auch über dieses Scheitern einfach reden kannst und dass einfach ein ganz normaler Teil vom Bergsport ist. Und genau, dass das, wie du sagst, kein Misserfolg ist. Solange es allen gut geht, ist es immer ein Erfolg und die Berge rennen nicht weg. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch eine Stärke von uns Frauen ist, da einfach offen zu kommunizieren und über diese ganzen Gefühle von Wut und Ärger und Trauer und dann, aber es ist trotzdem schön und ich kann mich darüber freuen, das irgendwie zu teilen. Und das ist, glaube ich, super, super wichtig. Natürlich auch geschlechterneutral. Und ich hoffe, dass das alle Seilpartner miteinander erleben können und so. Ja.
Ich glaube, was jetzt auch noch so ein Tipp für mich wäre, ist, sich nicht zu vergleichen, weil die Berge kann man nicht vergleichen. Also selbst der gleiche Berg an verschiedenen Tagen, das sind verschiedene Bedingungen, das sind verschiedene Ausgangssituationen. Und am Bergsport geht es nicht darum, sich zu vergleichen. Es ist nicht wie so ein Wettkampfsport. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz gefährliches Ding, wenn Leute sich mit anderen vergleichen, sich schlecht fühlen, weil sie vielleicht nicht so wie andere das gemacht haben, sondern ich glaube, in den Bergen geht es darum, einfach unsere eigene Herausforderung zu finden. Und die kann für einen so sein, die kann für den anderen so sein, aber das muss nicht das Schwierigste der Welt sein, sondern es geht einfach darum, unser Abenteuer zu finden, unsere Herausforderung zu finden. Und ich glaube, was die Berge ja machen, ist, dass man voll in dem Moment lebt. Man lebt konzentriert in diesem Moment und alles andere drumherum gibt's nicht, weil du so fokussiert sein musst. Und da ist so ein bisschen mein Tipp an alle, lebt euer Abenteuer, ohne euch von außen da beeinflussen zu lassen. Lebt euer Abenteuer, habt Spaß mit euren Freunden und lasst euch nicht nur so von Social Media und sowas beeinflussen, weil die Berge sind die Natur und das Abenteuer draußen. Für mich ist es die Connection von mir mit dem Ort, und nicht das, was andere machen.
Das ist total super wichtig, was du sagst. Und ich kenne von mir persönlich aber den Fall, dass wenn ich weiß, dass zum Beispiel beim Mountainbiken schon eine Frau vor mir diesen Sprung gemacht hat gerade, dass ich dann eher denke, ah, das kann ich auch. Als wenn ich weiß, ah, da fährt irgendwie keine Frau drüber, dann, okay, das machen halt die Männer und ich traue mich dann nicht so. Und das ist ja eigentlich total bescheuert, aber das ist ganz tief in mir verankert tatsächlich, dass ich denke, hey, wenn es eine Frau schafft, eine andere, dann kann ich das auch.
Ja, ich glaube, das ist gut, Inspiration, sich von anderen Frauen zu inspirieren lassen. Und ich glaube, es ist aber auch gut, versuchen, uns nicht Limits zu setzen. Und ja, das ist ein Frauenthema. Das ist ein ganz großes Frauenthema, dass wir uns oft zu viel limitieren. Und da ziehe ich mich selber auch rein. Und manchmal denke ich mir auch, warum traue ich mir das jetzt eigentlich nicht zu? Und selbst ich, die vielleicht nach außen stark wirkt und so, ich bin auch nicht immer stark und ich habe genauso meine Momente, wo ich an mir zweifle und wo ich nicht an mich glaube. Und ich glaube, das ist ein ganz arges Frauenthema, was wir aber nicht so an uns ranlassen sollten.
Ja.
Ja, ich glaube, wir müssen es auch ein bisschen aufbrechen, weil letztlich ist es ja so, wie wir sozialisiert sind. Ich meine, ich glaube, da kann sich niemand rausnehmen. Und ich glaube, man muss einfach das Bewusstsein auch dafür schaffen, dass man nicht männlich oder weiblich sein muss, um diesen Sprung jetzt zu machen oder um diesen Zug am Berg zu machen oder auf diesen Berg hochzukommen oder so. Also ich glaube, das ist so das, wo wir wirklich auch dran arbeiten müssen.
Absolut, einfach diese strukturellen Gedanken irgendwie aufzubrechen und immer wieder zu reflektieren und zu überlegen, was ist jetzt eigentlich gerade die Angst oder was ist eigentlich gerade das Problem. Gibt's denn noch irgendwie einen abschließenden Tipp oder eine konkrete Botschaft, die ihr unseren Hörerinnen da draußen geben wollt? Sowas Schönes wie geht raus und geht auf den Berg.
Ich habe immer das Motto, hab den Mut rauszugehen und das Selbstvertrauen und das einfach zu probieren, weil ich meine, in den Bergen gibt es so viele Touren oder man kann immer abseilen, man kann immer wieder runtergehen, wenn es nicht läuft oder nicht klappt. Und dazu noch der Kletterer, der am meisten Spaß hat eigentlich, der ist eigentlich der beste Kletterer.
Das ist schön. Das ist wirklich sehr schön tatsächlich.
Wir kommen, glaube ich, so langsam in Richtung Ende der Folge. Was mich tatsächlich noch interessieren würde, wie sieht's denn mit euren nächsten Zielen aus? Ich meine, Amelie, du hast den Cerro Torre jetzt bis auf eine Seillänge nicht geschafft. Das wäre dann sicherlich nochmal ein Berg, den du irgendwann mal dein eigen nennen darfst, oder?
Ja, darüber haben wir uns gestern auch schon unterhalten, wir drei. Und ich glaube, ich will zurückkommen. Ich bin mir sicher, ich will zurückkommen. Vielleicht beim nächsten Mal dann über eine andere Route. Aber ja, ist auf jeden Fall ein Traum. Und ich meine, also Patagonien an sich war für mich schon ein Traum, hierher zu kommen und den Ort mal kennenzulernen. Und das ist ein fantastischer Ort.
Das glaube ich. Und jetzt fliegst du wieder nach Hause und aber du hast gerade Semesterferien, oder? Gibt es dann auch nächste Woche schon den nächsten europäischen Gipfel für dich?
Nein, ich muss jetzt echt, ich fliege morgen nach Hause am Freitag komme ich an, am Samstag, Sonntag muss ich umziehen wieder und dann fängt am Montag die Uni an.
Ah, okay.
Wow.
Nochmal, ganz schön, krasser
Tapetenwechsel.
Wir drücken die Daumen auf jeden Fall.
Ja, auf jeden
Caro, was ist, wie lange bist du noch in Patagonien und was hast du noch so vor?
Ich bin noch bis im April hier in Patagonien und es geht hier ums Felsklettern, hier ist gerade Sommer und ich bin sicherlich noch ein bisschen hier unterwegs im Fels, je nachdem dem Wetter halt, und bin danach wieder in Europa zum Bergführen. Und ich hoffe, dass ich mal irgendwann nicht nur so einen Podcast mit der Amelie teile, sondern deswegen wollte ich dann klettern gehen.
Yes.
Yes. Ich möchte auch mal mit euch in die Berge gehen. Ach, super schön. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit euch über das Thema zu sprechen und eure Erfahrungen zu hören. Und finde es ein bisschen schade, dass wir jetzt schon gegen Ende sind, aber vielleicht quatschen wir ja nochmal miteinander, ne?
Ja, sehr gerne. Danke für eure Einladung und danke für euer Interesse an dem Thema.
Wir haben ja am Ende, Caro, du kennst es schon, noch unsere berühmte Frage nach unserem Lieblings-Outdoor-Song. Und dies möchte ich euch natürlich jetzt auch wieder stellen. Und ihr solltet mir jetzt noch einen eurer Favorite-Tracks verraten. Irgendwas, was ihr vielleicht gerade mit der Zeit da unten verbindet oder ob ihr irgendeinen Empowerment-Song habt für Frauen im Bergsport. Und den packen wir dann natürlich auf unsere Playlist und dann können wir den alle zusammen anhören.
Also es gibt ein Lied, dass ich relativ viel hier mit Patagonien verbinde, weil Patagonien ist so das Land vom Wind immer. Und das heißt Cuatro Vientos, also die vier Winde. Und das ist was, was ich extrem schön finde und extrem viel höre.
Dann wird das in die Playlist gepackt.
So machen wir es. Ich bin jetzt mit der Verabschiedung dran, deshalb sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, ihr beiden. Auch wenn mein Redeanteil heute ein bisschen geringer war, ich fand es aber trotzdem extrem spannend, das alles zu hören. Und kann euch nur noch mal von Herzen danken, dass ihr für uns hier dabei wart heute.
Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank an euch beide. Ich finde euch super, super spannend. Und Caro, seit wir die erste Podcast-Folge aufgenommen haben, die ich jetzt hier auch noch mal kurz promote, bin ich noch größerer Fan und freue mich, dass ihr eine gute Zeit habt und hoffe, dass ich euch noch ganz, ganz oft in den Medien sehe oder tolle Sachen von euch lese und sag vielen Dank für die Zeit, die ihr euch vom anderen Ende der Welt für uns genommen habt.
Ja, danke an euch. Danke für das Interesse an dem Thema. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das liegt uns allen am Herzen. Danke auch immer für die Unterstützung, weil ihr als Bergfreunde habt mich auch immer voll unterstützt für meine Abenteuer. Und danke auch an Scarpa, die uns immer unterstützt haben mit dem richtigen Schuh für das richtige Gelände. Vor allem hier in Patagonien, wo man tagelang läuft, wie die Amelie schon gesagt hat, läuft man Schuhe auch tatsächlich mal durch. Und dann ist es schon genial, immer wieder einen neuen Schuh von Scarpa zu bekommen und da die Unterstützung zu haben. Danke und ich hoffe, wir hören uns mal wieder. Es ist immer lustig und spannend mit euch. Danke.
Und falls ihr noch Fragen an Caro und Amelie habt, dann könnt ihr die uns gerne via Instagram stellen oder unter podcast@bergfreunde.de.
Genau, und alle weiteren Infos zur Folge findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge gerade raus angekommen.
Genau. Danke an euch Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr könnt auch heute wieder spannende Eindrücke aus der Folge mitnehmen.
Für uns geht's jetzt wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge.
Bis dahin, macht's gut.
Eure Hanna.
Und euer Jörn.